RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Von der in der letzten Woche befindlichen Hitzewelle sind wir jetzt in die Regenzeit geslidet, kann man ja so wortwörtlich sagen. Nichtsdestotrotz ist ja aktuell auch Festivalsaison. Ich war persönlich auch letztes Wochenende auf einem Festival und hoffe zumindest, dass dann der Handel mit dem Kauf von Regenjacken und Gummistiefel ein bisschen angekurbelt wurde, damit man es da trocken hat. Wolfgang, du warst jetzt auch auf Urlaub. Wie hast du da den Handel bestärkt?
Ja, also den habe ich mir natürlich dort auch angeguckt. Ich war in Peru, ein bisschen gewandert, aber da gibt es nichts Bemerkenswertes zu berichten, außer dem immer gleichen Sortiment von Souvenirläden, die ich gesehen habe und Alpaka-Angeboten. Ne? Mein Fokus war auf was anderes. Ich habe keine Gummistiefel gebraucht und ich habe häufig aber an euch gedacht, wenn ich so die Wetterprognosen von Österreich und Slowenien gesehen habe und die Auswirkungen, die das hat, das ist ja unangenehm für die Menschen und für den Handel sicherlich auch.
Auf jeden Fall. Hast dafür gut die Gastronomie angetrieben mit Ceviche und ist ja dann auch normal, dass dann, sage ich mal, in Peru ländlicheren Regionen beim Wandern eher lokales Angebot herrscht.
Ja, genau, so ist es.
Heidi, wie war deine Handelsbestärkung die letzten Wochen?
Ich war auch unterwegs, aber in Österreich in Kärnten einige Tage und habe da aber auch eher die Gastronomie unterstützt als den Handel. Aber in Wien jetzt fröne ich dem Zwiebellook und schaue natürlich, was es alles so Neues gibt. Das ist ja schon alles im Abverkauf, aber im Moment habe ich noch Stand gehalten, aber es wird bald, glaube ich, anders ausschauen.
Sehr gut.
Mein Herz ist
Wolfgang. Ja, kann vorkommen. Wolfgang, was hast du uns denn heute an spannenden Neuigkeiten mitgebracht?
Ja, ich habe so ein paar Informationen über den ganzen Luxus-Fashion- und Accessoire-Bereich, über Schließung von Yves Rocher und so eine kleine Auseinandersetzung zwischen H&M und Shein.
Sehr schön. Heidi, was steht bei dir heute auf der Agenda?
Ja, ich bringe euch den List-Index, den Index mit den Hottest Brands. Da hat sich einiges getan an der Spitze. Dann Abercrombie, Givenchy und auch ein paar Dinge vom Metaverse. Da gibt es ja die Kopenhagener Fashion Week und auch Ralph Lauren hat wieder von sich hören lassen.
Super. Bei mir gibt es ein paar spannende Zahlen von ASICS, Neueröffnungen von Le Faster Young und Carhartt und eine spannende Kooperation in der letzten Kategorie. Ich würde sagen, wir starten direkt.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und wir starten luxuriös. Denn einige Luxusfirmen haben in den letzten Tagen ihre Ergebnisse veröffentlicht und da kann man bis auf wenige Ausnahmen sagen, Luxus boomt und verdient Geld ohne Ende. So, mal so ein paar Beispiele. Miu Miu 50% plus im ersten Halbjahr, Hermes 25% plus, LVMH 20%, Prada 18%, Moncler 24%, Zegna, Tots über 20%. Also richtig starke Umsatzsteigerung im ersten halben Jahr. Und dazu kommen noch erhebliche Margen, die man erzielt hat. Hermes hat eine sagenhafte Umsatzmarge von 44%, das muss man sich mal vorstellen. LVMH 40%, Gucci 35%, Prada 22%, Moncler 19%. Also da wird richtig Geld verdient. Nur Gucci schwächelte mit einem kleinen Umsatzwachstum von 1%, aber da hat schon das große Reinemachen begonnen. Chefs, die alten sind draußen, neue Chefs sind an Bord. Und ein Feuerwerk an neuen Kollektionen ist in der Vorbereitung. Aber genau das Thema Kollektion, das weist den Weg des Erfolges. Denn was macht den Handel mit Luxus so erfolgreich? Es ist zum einen die Kreation an sich, also immer wieder etwas Neues herzustellen. Innovation wird ganz groß geschrieben. Handwerkliches Können, Materialien, Pop-up-Stores, über die man spricht und über die wir schon häufig berichtet haben. Das Thema Digitalisierung. Sie waren die Ersten, die auch sozusagen sich in das Metaverse getraut haben und dort wirklich was gemacht haben. Aber auch während der Corona-Zeit haben die Luxusmarken ja alles Mögliche ausprobiert. Naja, und dazu kommt dann natürlich noch, dass sie so ein bisschen Rückenwind haben, denn das Thema Inflation in Energiekosten kommt natürlich bei den wohlhabenden Menschen nicht so stark an, wie bei denen, die wenig Geld haben. Und die haben fleißig weiter eingekauft, die Leute, die Geld haben. Und natürlich bei den Marken. Ja. Aber man muss eben, wie gesagt, sagen, die Produkte und die Begehrlichkeit der Produkte sind wirklich außerordentlich. Ja, also wenn man nur mal die Kellyback hier nimmt als Beispiel, die kann man gar nicht mehr richtig bestellen. Da geht die Wartezeit mittlerweile in die Jahre, bis man die bekommt. Also genau das Modell, was man will. Kauft man eine gebrauchte Kellyback, dann kostet die auch schon mittlerweile über 20.000 Euro bei Vestiaire Kollektiv. Naja, und deshalb hat der neue Boss von Boss auch diesen Weg eingeschlagen, radikal die Firma umgestülpt auf Luxus und auf Innovation und hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Also da sieht man, wie macht man eine Firma erfolgreich und da sollte man eben auch hingucken, um vielleicht etwas zu lernen.
Ne? Auf jeden Fall. Ja, leider nicht so erfolgreich, beziehungsweise die Produkte auch nicht so begehrlich wie von Hermes oder den anderen Luxusmarken, ist, glaube ich, die Firma deines nächsten Beitrages. Was ist denn da passiert, Wolfgang?
Ja, also es ist eine weitere Schließung. Das ist jetzt an sich vielleicht nicht so dramatisch, hat nicht so Riesenauswirkungen. Die Firma Yves Rocher aus Frankreich macht sämtliche Läden in Deutschland dicht. Aber man muss das, glaube ich, eher in dem Gesamtzusammenhang sehen. Das sind ja viele andere, haben ja vorher auch schon gemeldet, dass sie schließen werden. Galeria Kaufhof, etliche Läden, Reno, Götz. Alle sagen das Gleiche. Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell ist man eben nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften. Ne? Bei Yves Rocher sind das immerhin 140 Läden, die geschlossen werden, 350 Mitarbeiter, die sich was Neues suchen müssen und die auch was finden werden, glücklicherweise. Ja, was sagt der HDE dazu? Bis zu 9000 Geschäfte werden in diesem Jahr ihre Türen für immer schließen. In einem normalen Vorkrisenjahr lag dieser Wert bei 5000 Schließungen pro Jahr. Woran liegt das? Was ist vielleicht den allen gemeinsam? Ja, die haben alle keine gute Online-Präsenz gezeigt. Das Internet wurde verschlafen oder nicht ernst genommen, sodass man dann auch jüngere Zielgruppen nicht erreicht hat und sich ausgeruht hat auf den Erfolgen der Vergangenheit. Produktpaletten sind auch wenig innovativ oder gar nicht mehr zeitgemäß. Also da kann man nur sagen, liebe Händler, hoffentlich habt ihr euch damit beschäftigt, wie ihr eure verschiedenen Verkaufskanäle verknüpft und ausweitet und bedient und hofft nicht, dass ohne Veränderung die größte Inflation der Nachkriegszeit und plus veränderte Kaufgewohnheiten mit Abwarten zu bewältigen sind. Ne? Guckt euch den Erfolg der Luxusbranche an, lernt von denen, dann habt ihr den Erfolg auch auf eurer Seite.
Vielleicht eins noch, Yves Rocher schließt ja nicht nur die Läden in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich. Also die ganze Dachregion ist da betroffen. Also ja, aber du hast schon recht, also dieser Markt wird dann zukünftig eben online versorgt. Yves Rocher war ja auch diese Marke, die zehn Jahre vor EU-Gesetz schon gestoppt hat, Plastiksackerl im Geschäft zu verwenden. Also die legen da sehr hohen Wert auf möglichst plastikfreie Produkte, aber leider Gottes hat das jetzt nicht den großen Anklang gefunden, offenbar.
Ja,
das hat den Turnaround nicht ausgemacht. Ja.
Nein.
Ja, genau. Ja, und es gibt eben andere, die das besser machen, ne? Muss man sagen, die da sehr erfolgreich sind. Und ja, naja, gut, es ist bedauerlich, aber das ist eben sozusagen auch die Logik, wenn man nicht nah genug bei seinen Kunden bleibt und versteht, was da gerade passiert. Wenn man das falsch einschätzt, dann wird man dafür bestraft.
Ja, so ist das leider.
Ja.
Nicht ganz so schlimm, eher in Richtung Erfolgsrezept der Luxusbranche, hat sich auch ASICS befürwortet. Nämlich der japanische Sportschuhspezialist hat im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres 2023 seinen Umsatz in Europa auch wieder gesteigert. Die Nettoerlöse sind damit in den Monaten April bis Juni, also auch gegenüber dem vergleichsweise Vorjahresniveau, um 12,1% gewachsen. Die operative Marge in der Region, die also neben Europa auch den Nahen Osten und Afrika umfasst, erreichte demnach im letzten Quartal eine Höhe von 10,4%. Also dazu haben alle Produktkategorien auch beigetragen. Was vielleicht auch noch spannend ist, dass im Großhandelsgeschäft der Umsatz in der Region um 11,3% gestiegen ist. Ja, die Länder, die auch überdurchschnittlich zu dem Wachstum beigetragen haben, sind unter anderem spannenderweise die Erlöse auf der Iberischen Halbinsel. Die sind nämlich von 31% gestiegen, um 31% gestiegen. In den Benelux-Staaten um ein bisschen mehr als 25%, Deutschland ganze 23,6% und Großbritannien 22,4%. Im E-Commerce stieg der Umsatz auf und zwar um ganze 32,9%. Also überall stabile Wachstumsraten in den Sportschuhen der ASICS-Industrie. Jetzt bin ich aber auch gespannt, Heidi, welche anderen Marken hier als Hottest Brands definiert wurden laut der List-Index-Liste.
Ganz genau. Wir haben das schon ein paar Mal verkündet. Also das wird immer quartalsmäßig erhoben. Da werden die angesagtesten Modemarken und Produkte evaluiert. Das List ist ein Modetechnologieunternehmen und eine Premium-Shopping-App, die jedes Jahr mehr als 200 Millionen Menschen verwenden, um Artikel von Marken und Geschäften zu entdecken und zu kaufen. Die Formel, die dahinter steht, quasi berücksichtigt das Verhalten der Listkäufer ausschließlich, also einschließlich Suchen und außerhalb der Plattform Produktansichten, Verkäufe. Es wird natürlich auch der Bekanntheitsgrad von Marken und Produkten ermittelt. Das bezieht man halt mit sozialen Medien, aber Aktivitäten, Engagement, Statistiken weltweit über einen Zeitraum von 3 Monaten ein. Also wie gesagt, quartalsmäßig wird das erhoben. Ja, und überraschend an der Spitze ist Loewe, hat gleich einmal von Platz 5 im vorigen Quartal aufgeholt und hat sich an die Spitze gesetzt. An zweiter Stelle Prada musste die Spitze abgeben quasi. Und die nächste Überraschung ist Versace auf Platz 3, die im Quartal davor noch auf Platz 8 platziert war. Absteiger des Quartals ist Moncler. Die sind vom Stockerlplatz, also vom dritten Platz auf Platz 8 gekommen in diesem Quartal. Und ja, bin gespannt, wie es im nächsten Quartal wieder aussieht. Wir werden natürlich auch wie das letzte Mal diesen Link zu diesem List-Index wieder kommunizieren. Da kann man sich das gut nachschauen und alle Produkte, die da besonders hervorgehoben wurden, in den Plätzen 1 bis 20 nachlesen.
Super spannend. Danke, Heidi. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal in unserer nächsten Kategorie, ob vielleicht einer dieser Hottest Brands auch einen neuen Store eröffnet haben.
neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, Anna, also ich starte jetzt einmal mit einer Brand, die jetzt da nicht ganz vorne mit dabei ist, aber dennoch einen tollen Store wiedereröffnet hat, quasi in unmittelbarer Umgebung. Und zwar ist es Lanvin in der Madison Avenue. Art Deco-Bewegung war ein Synonym für die Gesamtästhetik dieser Marke und dient auch weiterhin als Inspiration für die Ausrichtung für die neue, die bei der Wiedereröffnung der Boutique vorgestellt wurde. Es wurde vom belgischen Designer Bernard Dubois gestaltet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mit Perspektiven und klassischen Formensprache wurde gearbeitet, wie Säulen, Architraven, Symmetrien, Enfiladen, also alles ziemlich opulent, wie es halt zu dieser Zeit gut gepasst hat. Die Materialien sind oxidiertes und gehämmertes Messing. Ja, also schaut sehr wunderschön aus, befindet sich im ehemaligen Emilia Bucci Laden an der Ecke Madison und 71. Street. Die Nachbarn sind Ralph Lauren, einen Block weiter, The Real Real gegenüber und John Elliott nebenan. Also zukünftige Standorte wird es auch geben, weil man möchte da jetzt expandieren. Und zwar das nächste in Riyadh, South Coast Plaza in Costa Mesa, im Riyadh, Saudi-Arabien. Also, aber das ist nicht die einzige Eröffnung in New York. Also da tut sich einiges. Auch Abercrombie hat dann auf der Fifth Avenue nach 130 Jahren, nach der ersten Eröffnung, einen Flagship-Store eröffnet. Mehrstöckiges Geschäft an der Fifth Avenue, also 668 Fifth Avenue zwischen 52. und 53. Straße, gibt es nicht nur Damen- und Herrenkollektionen von Abercrombie & Fitch, sondern auch Shop-in-Shop-Flächen für die Kindermarke Abercrombie Kids, aber auch Your Personal Best für Erwachsene, die Activewear. Ja, es ist so gestaltet worden, dieser große Shop, dass es sich wie ein offener, großer Raum anfühlt. Das ging mit dem Einsatz von Lichtquellen und beleuchteten Wänden, geschwungenen Säulen und exzentrischen Kronleuchtern. Die Schaufensterfront besteht aus Schiefer, daneben eben Holz, Textilien, Grünpflanzen und strukturierte Wände. Also sehr spannend, sehr schön, sehr hochwertig. Die Muttergesellschaft Abercrombie & Fitch Co. meldete in ihrem letzten Handelsupdate im Mai, dass ihr Label Abercrombie im Quartal einen Umsatzanstieg von 14% verzeichnete, während die Marke Hollister um 7% zurückging. Abercrombie, Fitch & Co. ist in Ohio ansässig und gab bekannt, dass man nun für 2023 einen Nettoumsatzanstieg von 2-4% erwarte. Also so viel dazu.
Interessant, die probieren sich auch wieder neu aus, sozusagen.
Ja. Ganz genau, ja. Ganz genau. Also nicht mehr so schwarz und nicht mehr so wild, sondern jetzt ein bisschen hochwertiger. Wusste auch, muss ich auch ehrlich sagen, also dass 130 Jahre, dass die schon so eine alte Geschichte haben, war mir jetzt nicht, hatte ich nicht am Schirm. Aber man lernt ja auch bei uns im Handel immer wieder Neues und neu dazu. Also das darf ja gut sein. Und wir werden aber gleich mit der Reise, wir machen heute wieder eine schöne kleine Weltreise, geht es jetzt von New York gleich weiter zu Hollywood, nach Los Angeles. Und da habe ich noch eine Meldung gefunden, und zwar der erste Givenchy-Store eröffnet, und zwar in Los Angeles, in einem am Rodeo Drive. Und zwar ist das Fuller House in Hollywood, das ehemalige Haus des erfolgreichen Hollywood-Produzenten Samuel Goldwyn, hinter den größten Filmstudios der Welt, Paramount Pictures und Metro-Goldwyn-Mayer steht. Heutzutage ist das Haus im Besitz von David Al-Hadef, dem Gründer der Designer-Galerie The Future Project. Und ja, man hat natürlich auch Party gefeiert zur Eröffnung mit Prominenten und Freunden, kann man sich vorstellen. Es ist ein rund 600 Quadratmeter großes Geschäft, in dem die Kollektion des Kreativdirektors von Givenchy, Matthew M. Williams, in einem metallischen und silberfarbenen Dekor präsentiert werden, umgeben von Sofas aus Tigerstoff, riesigen Bildschirmen, auf denen verschiedene Accessoires gezeigt werden und Skulpturen des britischen Künstlers Evan McFarlane. Ja, also wer in Los Angeles ist, einmal vorbeischauen. Die Fotos sehen toll aus. Also ja, der erste Givenchy-Store ist somit eröffnet.
Wahnsinn. Ich habe gelesen, dass das auch, also man muss aufpassen, wann man dann hinfährt, weil es kann sein, dass man den dann nicht mehr dort findet. Das ist scheinbar ein temporärer Store, bis dann auch das neue langfristige Geschäft dann fertig ist. Wo genau das ist, können wir euch wahrscheinlich noch nicht sagen, aber wir berichten und halten die Augen weiter offen. Ja.
Ganz genau, aber jetzt machen wir ja die Reise von Amerika nach London.
Exactly, genau. Es beginnt auch mit L, aber ja. Ist London und die Marke ist auch mit L, nämlich Live Faster Young. Hier das Düsseldorfer Streetwear-Label hat nämlich eh schon angekündigt, im März nämlich, dass seine internationale Expansion fortgesetzt werden soll. Und letzten Samstag war es dann tatsächlich soweit. Im Stadtteil Soho hat nun der neue 90 Quadratmeter Store eröffnet. Ja, man sieht, das sind Schwitzke und Partner hat das Projekt umgesetzt. Das sind schwarz glasierte Fliesen, wirklich sehr schwarz gehalten. Ja, soll so ein Eyecatcher sein, ein dunkler in dem Sinne. Und es ist der 7. Store von Live Faster Young und gleichzeitig auch der 1. außerhalb des europäischen Festlandes.
Na cool.
Ja. Jetzt steigen wir in die U-Bahn, Heidi, fahren von Soho. Wohin?
Nach Oxford Street. Wir bleiben in London, wie du richtig sagst, und betreten gleich das Geschäft von Under Armour. Haben einen neuen Flagship-Store an der Oxford Street als bedeutenden Meilenstein im europäischen Wachstumsplan in der Region EMEA. Ja, die am schnellsten wachsende Region von Under Armour im Geschäftsjahr 2023 ist, eröffnet. Das Design ist von London, von der City of London, von Londoner U-Bahn, Eindrücken inspiriert, handgefertigte Fliesen in Schwarz und Weiß mit dem Markenlogo wurden eingesetzt, auch um die Produkte zu zeigen und natürlich auch diese Verbindung mit London darzustellen. Es wurden auch weitere Features wie interaktive Touchscreen eingesetzt, damit man die Produkte besser kennenlernt. Vernetzte Umkleidekabinen wurden eingebaut. Ja, es gibt auch hier Künstler, Bilder und Kunstwerke vom lokalen Künstler Jim Vision. Bereits erfolgten Eröffnung in Battersea Power Station, Westfield Stratford und dem Liverpool One ist jetzt Under Armour mit 200 Monobrand-Stores in der EMEA-Region vertreten. Also auch da geht es munter weiter und immer schön, wenn neue Geschäfte, Eröffnungen kommunizieren, weil das ist in Zeiten wie diesen natürlich immer besonders und positiv.
Definitiv. Jo. Zur nächsten Eröffnung geht es leider nicht mit der U-Bahn, da steigen wir in den Flieger oder in einen Schnellzug ein, würde ich mal sagen, damit wir da auch rechtzeitig ankommen. Und zwar hat Carhartt Work in Progress jetzt in Berlin seinen insgesamt drittgrößten Store aufgemacht, nämlich 320 Quadratmeter auf 2 Etagen verteilt. Somit hat das Berliner Carhartt WIP Flagship sozusagen auf der Rosenthaler Straße im Zuge der Umbearbeiten seine Fläche eigentlich fast verdoppelt und zeigt sich auch im brandneuen Design. Hab mir jetzt die Fotos angeschaut, sieht ähnlich wie die letzten Neueröffnungen aus, also auch so Holzoptik etc., wie man es auch von Carhartt kennt. Und der neue Look wurde designt und eingerichtet vom Mailänder Architekten Andrea Caputo. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es in unserer digitalen Welt weitergeht. Neues aus dem Metaverse.
Ja, und da habe ich zwei kurze Meldungen mit dem Gepäck. Und zwar die erste ist von Ralph Lauren. Wir haben immer wieder schon aufgezeigt und berichtet, dass natürlich Marken zunehmend mit dem Metaversum als Produkttest und Handelskanal experimentieren. Also zuerst eben digital, bevor das dann produziert wird. Aber auch, wie sie immer noch herausfinden, wie das Visuelle und das Physische auf sinnvolle Weise zu verbinden ist. Anfang August hat Ralph Lauren den Polo P Wing Boot auf den Markt gebracht, ein Schuh, digitalen Ralph Lauren Kleidungsstück vom letzten Jahr in der Fortnite-Kollektion, sehr ähnlich sieht. Ralph Lauren ist damit seit letztem Jahr bereits in Fortnite vertreten, also das ist diese Spieleplattform. Ein Bericht in dieser Kategorie, und zwar dreht sich das über die Fashion Week in Kopenhagen, die noch bis Samstag, den 12. August, stattfindet. Da können die Fans in Dresd Avatare stylen. Die Kopenhagener Fashion Week kooperiert mit Dresd für Metaverse-Mode-Herausforderungen und hat, Dresd hat dafür 19,1 Millionen Dollar aufgebracht, um das Web3-Potenzial mit Luxusmarken zu erkunden. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Energie der Kopenhagener Modewoche einzufangen und von den Laufsteg-Shows bis zum Street-Style eben dieses weiter in die Welt zu tragen. Sie wird nordische Marken wie Ganni, Remain, Cecil Bahnsen und auch Stine Goya hervorheben, aber bestimmt auch andere. Dies soll durch die Integration von Markenstorytelling und maßgeschneiderten digitalen Hintergründen mit ikonischen dänischen Wahrzeichen erreicht werden. Also die Verbindungen quasi von Dänemark, von diesen Zeichen mit den neuen Styles dieser dargestellten Brands.
Wahnsinn, 19,1 Millionen Dollar. Crazy. Ja. Das ist dann ja einiges wert hier.
Ja.
Super. Spannend, auch im Metaverse weiterhin. Und ich würde sagen, zu guter Letzt stellen wir uns die Frage: Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, da haben wir so eine kleine Meldung über H&M und Shein. Ne? H&M verklagt Shein wegen Urheberrechtsverletzung. Also der Nachmacher verklagt den Kopierer. Das ist ja schon eine ganz lustige Geschichte. Denn der Fast-Fashion-Konzern aus China soll viele Designs des Konkurrenten aus Schweden geklaut haben. Es könnte ja dadurch ein Präzedenzfall werden im Kampf gegen den chinesischen Online-Händler. Der mit seinen 2 Milliarden Euro Umsatz ja bereits in Deutschland macht natürlich gerade den H&Ms und Primarks und New Yorkers mächtig auf die Pelle rückt und die froh sind, wenn sie irgendwie ein Gegenmittel dafür finden. Ne? Und laut einem Nachrichtendienst hat jetzt die H&M-Chefin Helena Helmersen nun Schadenersatz gefordert und erwirkte vor einem Gericht in Hongkong eine einstweilige Verfügung gegen den Rivalen aus China. Als Beweis legte H&M dem Gericht in einer Anhörung am Freitag Fotos von Dutzenden Artikeln vor, darunter Bademode, Pullover und Shirts, die man selber designt hat und die von Shein nachempfunden wurden. Ne? Oder nachgemacht worden, ich weiß es nicht, die einzelnen Teile sind nicht bekannt. Aber so wehrt sich dann der eine gegen den anderen und erfunden haben das eigentlich dann die Luxusmarken. Ne? Naja, gut. Dann noch eine Meldung über TikTok, die mich selber überrascht hat. Da bin ich durch Zufall drauf gestoßen. TikTok gilt ja so als so ein Kanal für eher ganz, ganz junge Menschen, wo Algorithmen bestimmen, was man vorgeführt bekommt, hat ein gewisses Suchtpotenzial. Und man sieht das so ein bisschen aus mit einer gewissen Skepsis, ne? Also die Älteren. Seit April hat TikTok einen neuen Kanal aufgemacht und der heißt BookTok. Ja? Das hört sich komisch an, aber tatsächlich ist es so, dass in diesem Kanal neue Bücher weltweit vorgestellt werden und die Vorstellung mit einer erstaunlichen Kreativität gemacht wird. Also da sind wirklich Leute, die haben die Bücher gelesen, filmen die, lassen die kreisen, nutzen sämtliche virtuellen Möglichkeiten, um das Buch toll in Szene zu setzen. Ich habe dort Autoren gehört, die berichtet haben über den Erfolg ihrer Bücher und. Also wirklich, dieser Kanal wird sehr angenommen. Das Gute ist ganz offensichtlich, dass die Leserinnen und die Nutzerinnen offline einkaufen und da kurioserweise auch häufig ein Buch gleich zweimal kaufen. Einmal, weil sie es selber lesen und stark genutzt wird beim Lesen, und ein zweites Exemplar, was dann genutzt wird für die Werbezwecke, also was heißt Film und Fotos, die man daraus machen wird. Aber ganz klar geht der Trend zum stationären Kaufen. Das hat eigentlich mit dem herkömmlichen Bild von TikTok wenig zu tun. Aber guckt euch das mal an, das ist unglaublich interessant. Und wenn man selber liest, man kriegt auch eine Hitliste, kann man dort sich erstellen lassen für Deutschland, für bestimmte Länder, welche Bücher gerade am stärksten angesagt sind. Also dem Buchhandel kann man eigentlich nur empfehlen, neben der Spiegel-Bestsellerliste auch demnächst hier diese BookTok-Bestsellerliste aufzuhängen, weil das gerade für jüngere Menschen vielleicht so eine kleine Guideline ist. Ne?
Wow, super, super. Spannend, Wolfgang. Ich habe das noch nie gehört. Ist das eine eigene App oder ist das ein Video?
Nee, das ist innerhalb, das findet man innerhalb von der TikTok-App, ne? Muss man einfach nur eingeben. Und das wirklich hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich bin da auch eher durch Zufall drauf gestoßen, über eine Meldung. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe mit jemand gesprochen, der selber viel liest, und der war ganz überrascht. Mensch, das sind ja Bücher dabei, die eben nicht auf den üblichen Hitlisten stehen, weil die werden eben auch doch von einer etwas älteren Zielgruppe im Prinzip bestimmt. Und das hier sind mal ganz andere Bücher. Also spannend.
Ja, super. Spannend, super cool. Der ja, das macht super. Auch Sinn. Ich habe letztens auf TikTok irgendein Video gesehen, wo zwei Leute diskutieren, Junge, ein sehr Belesener und eine nicht so Belesene, die nicht mal ein Buch nennen konnte, das sie gelesen hat. Also,
ja.
Und habe gedacht, oh, was für eine spannende Diskussion. Aber das war dann sicherlich auch im Rahmen dieses BookTalks. Also schaue ich mir auf jeden Fall an.
Ja.
Danke für diese Meldung, Wolfgang.
Ja.
Ganz super, danke.
Ich schließe die Kategorie und damit auch den Podcast mit einem kleinen Teaser ab, und zwar einer Kooperation zwischen Palace und McDonald's. Die britische Skateboard-Marke Palace, die in 2009 gegründet wurde und ihr Headquarter in London hat, annonciert nämlich eben diese genannte Kooperation. Spannend dabei ist, dass Palace das Billboard am Times Square über der McDonald's-Filiale übernimmt und das in ihrer bekannten Bullet Point-Schriftart eben auch diese Kooperation annonciert wird. Man weiß nicht sehr viele Details, aber zumindest das Release-Date ist klar. Also ab 14.08. werden wir dann mehr wissen.
Ja.
Gut. Damit sind wir dann auch wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich empfehle niemanden, heute mit dem Skateboard zumindest in Wien herumzufahren. Es scheint etwas rutschig zu sein, aber es wird sicherlich besser. Und bis dahin, ja, hört unseren Podcast und folgt uns auf LinkedIn.
Jo, viel Spaß noch. Genießt den Sommer.
Schönen Sommer.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.